Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Ein Ehepaar gegen einen DAX-Konzern. Bayer ist in den USA zu 2 Milliarden Dollar Schadenersatz verurteilt worden. In dem Prozess ging es mal wieder um den Unkrautvernichter Glyphosat. Und es ist nicht der letzte Prozess für den Leverkusener Konzern. Kann Bayer das alles wegstecken? Klaus Nieding von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz ist sich da nicht so sicher.
Nun, wenn das so weitergeht, sehe ich die Bayer AG insgesamt bedroht. Das ist nichts, was Bayer mal eben so wegsteckt, wenn Sie sich den Verschuldungsgrad des Unternehmens und des Konzerns anschauen, wenn Sie sich die finanzielle Situation ansehen. Wenn das richtig in die Hose geht, um es mal etwas salopp auszudrücken, dann kriegt Bayer ganz ernsthafte Probleme. Und was das dann für die Arbeitsplätze bedeutet, brauche ich nicht weiter auszuführen.
Bayer, ein Konzern unter Druck, das ist ein Thema in dieser Sendung. Und Konzerne im Umbruch haben wir auch im Programm. Volkswagen setzt alles auf E-Mobilität und stößt auf der Hauptversammlung damit auch auf Widerstand. Und bei ThyssenKrupp wollen die Arbeitnehmervertreter der Stahlsparte gegen den geplanten Stellenabbau kämpfen. Mein Name ist Sina Fröndrich, herzlich willkommen. Der Tag beginnt mit der Stechuhr um 8.15 Uhr. Die Abmeldung erfolgt 16.45 Uhr. Alles fein aufgezeichnet. Der Arbeitgeber verfolgt, wann gearbeitet wird. Bei einigen gibt es dieses Instrument noch, doch für andere ist es überhaupt nicht mehr praktikabel. Es wird in Gleitzeit gearbeitet oder auch im Homeoffice. Die Arbeitszeit lässt sich nicht mehr so einfach erfassen. Und trotzdem, der Europäische Gerichtshof hat nun geurteilt, alle Arbeitgeber in der EU müssen Systeme einrichten, mit denen sich die Arbeitszeit erfassen lässt. Ein Urteil, das weitreichende Folgen haben könnte. Denn ist damit überhaupt noch Vertrauensarbeitszeit möglich? Brigitte Scholtes berichtet.
Das Urteil des EuGH hat zu widerstreitenden Reaktionen geführt. Dass die Arbeitszeit systematisch erfasst werden muss, dazu sind nach der EU-Grundrechtecharta die Arbeitgeber künftig verpflichtet. Ein guter Richterspruch, findet der Deutsche Gewerkschaftsbund. So meint Martha Böning, Rechtsexpertin beim DGB-Bundesvorstand.
Er schließt eine wichtige Schutzlücke, die wir haben, auch in Deutschland, die nämlich dadurch entsteht, dass wir keine Verpflichtung zur Arbeitszeiterfassung in Deutschland haben, zumindest nicht für die ersten 8 Stunden des Arbeitstages. Und das bedeutet in der Praxis, dass in vielen Branchen die Arbeitszeiten gar nicht erfasst werden und das geht einseitig zulasten der Beschäftigten.
Wenig verwunderlich, die Arbeitgeber sehen das ganz anders. Wir Arbeitgeber sind gegen die generelle Wiedereinführung der Stechuhr im 21. Jahrhundert, heißt es in einer Stellungnahme des Bundesverbands der Arbeitgeberverbände. Und diese Haltung gilt auch für Arbeitgeber aus traditionellen Branchen wie Gesamtmetall. Diese Entscheidung gehe in die völlig falsche Richtung, kritisiert Oliver Zander, Hauptgeschäftsführer von Gesamtmetall.
Sie hat direkte Auswirkungen auf die Arbeitszeitmodelle der Unternehmen und damit auf die Beschäftigten. Zukünftig ist jede Pause aufzuzeichnen, was zu einem enormen Bürokratismus führt. Moderne Arbeitszeitmodelle werden dadurch kaputt gemacht. Und wir haben die Frage an die Rechtmäßigkeit von Homeoffice und mobiler Arbeit. Diese Entscheidung muss korrigiert werden.
Diese Aufforderung richtet sich an die Bundesregierung. Doch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil sieht das anders.
Es ist notwendig, dass wir in Deutschland und Europa Arbeitszeiten auch dokumentieren. Schließlich geht es um Löhne und Arbeitnehmerrechte, es ist also keine überflüssige Bürokratie. Deshalb kann es auch keine Aufweichung von Vorschriften im deutschen Recht geben. Bürokratieabbau ist das eine. Arbeitnehmerrechte dürfen nicht unterminiert werden, das schreibt uns der Europäische Gerichtshof heute ins Stammbuch.
Heil hat dabei vor allem die Bauwirtschaft oder die Paketzusteller im Blick. Vor allem in Dienstleistungsbranchen sind immer mehr Beschäftigte jedoch recht frei in der Art, wie sie ihre Arbeit erledigen. Das von zu Hause aus zu tun, ist für viele inzwischen normal, meint Karl Brenke vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
Da braucht man keine Arbeitszeitaufschreibung, sondern da muss man eine Leistungsaufschreibung haben. Man muss den Leuten bestimmte Aufgaben geben, die sie auch in einer bestimmten Zeit erbringen können. Und das müssen sie nachweisen und nicht nachweisen, dass sie eine bestimmte Zeit am Schreibtisch gesessen haben. Das gibt keinen Sinn.
Die systematische Erfassung der Arbeitszeit sei ein Angriff auf die Vertrauensarbeit, heißt es auch beim Arbeitgebernahen Institut der Deutschen Wirtschaft. Und sie führe eben zu mehr Bürokratie. Das aber bestreitet Martha Böning vom DGB. Es gebe genügend moderne Mittel wie Apps oder Softwareprogramme.
Die Behauptung, das sei jetzt eine unmögliche Bürokratie und obendrauf noch eine Überwachungsmaßnahme, die soll man, glaube ich, nicht verbreiten, weil es einfach nicht stimmt. Ja, das lässt sich mit ein paar Klicks pro Tag dokumentieren, die Arbeitszeit. Und damit auch nachvollziehen einfach, wann es dann Zeit ist, einfach mit dem Arbeiten auch aufzuhören, weil es einfach gesundheitsgefährdend ist.
Da dürften aber auch moderne Instrumente wenig helfen, glaubt Bernhard Rohleder, Hauptgeschäftsführer des Digitalverbands Bitkom.
Sie werden jemanden, der Kopfarbeit leistet, ohnehin nicht kontrollieren können, wann er arbeitet, wann er sich mit privaten Dingen beschäftigt. Und wenn Sie Mitarbeiter haben, die krankhaft viel arbeiten, dann werden diese Mitarbeiter immer Wege finden, sich diesen Kontrollen zu entziehen. Also an der Stelle erreichen wir nichts, aber wir erzeugen an anderer Stelle großen Schaden.
Soweit die Einschätzung von Bitkom zur Erfassung der Arbeitszeit. Es könnte ein Fass ohne Boden werden. Der Kauf von Monsanto durch den Bayer-Konzern. Zum dritten Mal ist der Pharma- und Agrarchemiekonzern in den USA zu einer Strafe verurteilt worden. Die Jury legte eine Summe von 2 Milliarden Dollar fest. In dem Fall hatte ein Ehepaar den Unkrautvernichter Glyphosat von Monsanto für eine Krebserkrankung verantwortlich gemacht. Bayer will die Entscheidung anfechten. Der Druck auf den Vorstand wächst, denn der Aktienkurs ist seit dem Kauf von Monsanto um fast 45% geschrumpft. Hat sich Bayer übernommen? Mischa Erhardt ordnet ein.
Bayer steht vor einem Scherbenhaufen. Denn wenn die Schadensersatzurteile in den USA in zweiter Instanz nicht aufgehoben werden, geht es schnell um die Zukunft des Konzerns. Bisher sind nur 3 Urteile in erster Instanz gefallen. Mindestens weitere 13.400 Klagen gegen Bayer Monsanto sind noch anhängig. Würde man die jetzigen Urteile zugrunde legen,
dann wäre Bayer mit Sicherheit pleite,
sagt Daniel Saurenz, Analyst von Feingold Research.
Gut, wir kennen das von der Deutschen Bank in den letzten Jahren und auch von verschiedenen anderen Instituten. Dann wird erstmal die Klageanzahl genommen und das hochgerechnet. Diese erste Summe ist aber in der Regel nicht die letzte Summe, sondern das geht deutlich runter. Aber die Frage ist natürlich bei einer solch großen Masse an Klagen, wenn ich da einen Vergleich suchen würde, der müsste dann pro Person ja so niedrig ausfallen, damit sich das für Bayer lohnt, dass wiederum natürlich dann die Kläger sagen würden, nee, für so eine Minisumme, da lasse ich mich nicht vergleichen, sondern dann mache ich mal weiter. Und dieses Weiter ist für den Finanzmarkt und für Investoren natürlich ein Desaster, weil ich weiß, ich habe da eine Blackbox auf dem Konzern drauf. Das will niemand.
Bayer hofft nun auf die Berufungsverfahren, die der Konzern anstrengt und geht davon aus, sie auch zu gewinnen. Klaus Nieding von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz.
Das ist das Pfeifen im Walde. Man wartet jetzt ab, wie die weiteren Gerichtsentscheidungen in den USA sein werden. Man hofft auf eine zweite Instanz. Aber wenn da die Urteile aus der ersten Instanz bestätigt werden, dann gute Nacht, Marie.
Der Druck auf Bayer wird deshalb nicht abnehmen. Zumal angesichts des sich ausweitenden Skandals um Listen unliebsamer Kritiker von Monsanto. Erst gestern musste Bayer in einer eilig einberufenen Telefonkonferenz einräumen, dass es solche Listen aller Wahrscheinlichkeit nach nicht nur in Frankreich, sondern auch in anderen Ländern geben dürfte. So sagte der neu eingerichtete Konzernvorstand für Öffentlichkeit und Nachhaltigkeit Matthias Berninger.
Ich habe bisher keine gesicherten Informationen, gehe aber davon aus, dass diese Listen EU-weit erstellt worden sind.
EU-weit seien die Listen wohl deshalb erstellt worden, weil Monsanto mit ihnen offensichtlich das Ziel verfolgt hat, Einfluss auf die Politik der Europäischen Union zu nehmen, was etwa die Zulassung des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat angeht. Die umstrittenen Methoden und Produkte von Monsanto jedenfalls waren auch schon vor der Übernahme durch Bayer bekannt. Mehr und mehr stellt sich daher die Frage, ob Bayer-Vorstand Werner Baumann diese Risiken nicht hätte sehen müssen, als er die Übernahme von Monsanto durchgesetzt hat.
Ja, man hätte rechnen müssen und können und man hätte auch die Gefahren sehen können. Und ich bin mir sicher, dass auch an der einen oder anderen Stelle in dem Konzern diese Dinge entsprechend thematisiert worden sind. Und ich bin ungern Prophet in solchen Dingen, aber ich sage mal voraus, dass der Fall Bayer-Monsanto, wenn er sich denn weiter negativ entwickelt, sicherlich auch ein Thema für Sonderprüfungen nach Aktienrecht und auch mögliche Schadenersatzansprüche der Aktionäre sein wird.
Sagt Nieding. Aus diesen Gründen haben die Aktionäre auf der Hauptversammlung Konzernchef Werner Baumann nicht entlastet. Es ist der erste solche Fall überhaupt in einem DAX-Unternehmen. Der Börsenwert von Bayer hat sich seit der Monsanto-Übernahme fast halbiert. Aktuell ist Bayer Monsanto an der Börse weniger wert, als Bayer für den Kauf Monsantos ausgegeben hat. Sollte der Kurs mit den Gerichtsverfahren noch weiter in den Keller gehen, wäre Bayer ein potenzieller Übernahmekandidat durch finanzstarke Konkurrenten. Aktuell allerdings hat Bayer quasi eine Anti-Übernahmeversicherung und die heißt Monsanto, meint Klaus Nieding.
In der momentanen Situation wird kein Übernehmer so dumm sein, dieses Unternehmen anzufassen, denn sie müssen ja immer davon ausgehen, dass weitere Klagen erfolgen. Wir müssen ja sehen, hier findet kein Sammelklageverfahren statt, sondern das sind alles Einzelklagen. Und wenn solche Urteile kommen, wie wir sie jetzt gesehen haben, das lockt natürlich viele, viele Kläger hinter dem Ofen hervor.
Klaus Nieding von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz im Beitrag von Mischa Erhardt. Sparer würden enteignet, so beklagen es die Sparkassen. Die Nullzinspolitik müsse enden, sagte der Präsident Schleweis vor Beginn des Sparkassentags in Hamburg morgen. Die Negativzinsen belasten die Banken, doch die reichen die Belastung auch weiter an die Kundschaft. Attraktive Altverträge werden gekündigt, auch bei der Sparkasse. Und der Bundesgerichtshof urteilt nun in einem Fall, das ist auch zulässig. Bernd Wolf mit Details.
Wenn Banken wegen der niedrigen Zinsen nicht mehr so viel Geld verdienen, dürfen sie Sparverträge, die sie viel Geld kosten, kündigen. Die niedrigen Zinsen seien ein sachgerechter Grund. Eine Kreissparkasse aus Sachsen-Anhalt hatte Kunden Sparverträge gekündigt, die diese 1996 und 2004 noch zu attraktiven Bedingungen abgeschlossen hatten. Der höchstmögliche Ertrag von 50% auf die geleisteten Sparbeiträge war im 15. Jahr erreicht. Die AGB, die allgemeinen Geschäftsbedingungen, sahen vor, dass danach die Sparkasse den ohne feste Laufzeit geschlossenen Vertrag kündigen darf. Die Kunden hingegen beriefen sich auf einen Werbeflyer der Sparkasse. Der hatte mit 25 Jahren Laufzeit geworben und sie allein bestimmen, wie lange sie sparen wollen. Der Bankensenat des BGH aber sagt, ähnlich wie der Anwalt der Sparkassen, die 25 Jahre seien lediglich eine unverbindliche Beispielrechnung. Eine tatsächliche Vertragslaufzeit könne sich nur aus dem Vertragsantragsformular ergeben.
Bernd Wolf war das. Bundeskanzlerin Merkel hat sich beim Petersberger Klimadialog offen für das Ziel gezeigt, Deutschland bis 2050 CO2-neutral zu machen. Mehr jetzt in den Wirtschaftsnachrichten mit Susanne Kuhlmann.
Der Petersberger Klimadialog, mittlerweile nach Berlin umgezogen, wurde einst ins Leben gerufen, um praktischen Klimaschutz umzusetzen. Gastgeber Deutschland gilt international momentan aber als eher unwillig, wenn es um konkrete Maßnahmen geht. Heute, am Abschlusstag, sagte die Bundeskanzlerin zum Ziel, Deutschland innerhalb der nächsten 30 Jahre CO2-neutral zu machen.
Die Diskussion soll nicht heißen, ob wir es erreichen können, sondern wie können wir es erreichen. Und wenn wir dafür eine vernünftige Antwort finden, dann können wir uns der Initiative der neuen Mitgliedstaaten der Europäischen Union anschließen. Ich würde mir wünschen, dass wir das können. Ich möchte aber auch, dass wir nicht einfach Ja sagen, sondern dass wir das untermauern, fundiert betreiben. Und unser Klimakabinett ist dafür der richtige Ort, um diese Diskussion auch miteinander zu führen.
Der US-Wissenschaftler Guy Stern wünscht sich eine verstärkte Aufarbeitung der Zwangsarbeit in deutschen Unternehmen zur Nazi-Zeit. Stern kam vor 97 Jahren in Hildesheim zur Welt. Seine Familie wurde im Holocaust getötet. Er kommentierte die Äußerungen der Unternehmenserbin Verena Balsen zur NS-Zwangsarbeit im Kriegsimperium. Der deutschen Presseagentur sagte er, das schwerwiegende Wort dabei ist nicht arbeiten, das schwerwiegende Wort dabei ist Zwang. Verena Balsen hatte der Bild-Zeitung gesagt, das war vor meiner Zeit und wir haben die Zwangsarbeiter genauso bezahlt wie die Deutschen und sie gut behandelt. Pauschalreisen verteuerten sich im Osterreisemonat April deutlich und auch Sprit und Heizöl kosteten mehr. Das trieb die Inflation auf 2,0%, wie das Statistische Bundesamt heute bestätigte. Im März hatte die Jahresteuerungsrate noch 1,3% betragen. Das letzte Mal stand im November 2018 eine 2 vor dem Komma.
Wirtschaftsnachrichten von Susanne Kuhlmann. Vertrauen Sie Ihrem Smartphone? Für viele ist es inzwischen unverzichtbar. Es kommt überall mit hin, an den Essenstisch, neben das Bett oder auch auf die Toilette. Ein treuer Begleiter, aber auch einer, der gehackt werden kann. Beim Messenger-Dienst WhatsApp, das zu Facebook gehört, ist nun eine Sicherheitslücke bekannt geworden und die Spur führt angeblich nach Israel. Benjamin Hammer meldet sich von dort.
Häufig merkten die Opfer laut Medienberichten gar nicht, dass ihre Smartphones gehackt wurden. Angeblich reichte ein Anruf über WhatsApp, ohne dass die Nutzer den Anruf entgegennahmen. Der Anruf erschien noch nicht einmal im Display. Mit der so installierten Schadsoftware konnten die Angreifer viele Funktionen der Mobiltelefone auslesen und kontrollieren. Nach einem Bericht der Financial Times wird das israelische Unternehmen NSO Group verdächtigt, hinter dem Cyberangriff zu stehen. Israel ist weltweit führend, wenn es um Cyberabwehr geht und Cyberangriffe. Die Firmengründer haben häufig für die Cybereinheit 8200 der israelischen Armee gearbeitet, eine Eliteeinheit, über deren Aktivitäten es nur wenige öffentliche Informationen gibt. Man entwickele Technologien, die Geheimdienste und die Polizei in die Lage versetzten, Terrorismus und Verbrechen aufzudecken, heißt es auf der Internetseite der Firma. Das Unternehmen betont, dass man nur mit befugten Regierungen zusammenarbeite. Kritiker bemängeln hingegen, dass mit der Software der NSU Group auch kritische Journalisten oder Menschenrechtsaktivisten ausgespäht werden.
Benjamin Hammer über die Sicherheitslücke bei WhatsApp. Was folgt auf Diesel und Benzin? Wie Autos künftig angetrieben werden? In dieser Frage hat sich der Volkswagen-Konzern inzwischen sehr festgelegt. In Wolfsburg wird alles auf eine Karte gesetzt, auf die Batterie. In Salzgitter soll eine Batteriezellfertigung entstehen für 1 Milliarde Euro. Die E-Auto-Strategie steht also. Sie ist aber nicht ganz unumstritten, wie es heute auch auf der VW-Hauptversammlung in Berlin deutlich wurde. Für den Deutschlandfunk dort war Dietrich Mohaupt.
Das Universum von Herbert Diess ist batterieelektrisch, ohne Wenn und Aber. Daran ließ der VW-Konzernchef zum Auftakt der Hauptversammlung in Berlin keine Zweifel.
Das Schlüsselelement unserer CO2-Strategie ist die Elektromobilität. Auf absehbare Zeit gibt es keine Alternative zum batterieelektrischen Antrieb.
Es ist die berühmte Flucht nach vorn. Gegen Widerstände selbst in der Autoindustrie forciert Diess den reinen Elektroantrieb als Königsweg zu weniger klimaschädlichen Abgasen. Das kostet Milliarden für den Kauf von Batterien, für die Entwicklung neuer Modelle und für den Bau neuer bzw. den Umbau bestehender Werke. Dafür müssen tausende Stellen gestrichen werden, auch wenn VW gerade angekündigt hat, als erster deutscher Hersteller knapp 1 Milliarde Euro für den Aufbau einer eigenen Batteriezellenfertigung in Salzgitter zu investieren. Rund 7000 Mitarbeiter bauen dort derzeit Verbrennungsmotoren. Künftig sollen rund 700 Jobs in der Batteriezellenfertigung entstehen. Nur ein erster Schritt, betont der Konzernvorstand für Einkauf und Komponente Stefan Sommer.
Es ist ein erster Batteriezellfertigungsstandort. Die Kapazität, die wir benötigen für unsere Elektrifizierungsoffensive, lässt hier sicherlich noch Spielraum in der Zukunft offen.
Allerdings nur, wenn wirklich die Rahmenbedingungen stimmen, mahnte Vorstandschef Diess in diesem Zusammenhang noch einmal an.
Elektromobilität ist ein Systemwechsel. Kein Automobilhersteller kann diesen Systemwechsel vollziehen. Wir brauchen Ladeinfrastruktur und wir brauchen vor allem CO2-freien Strom. Elektromobilität muss einhergehen mit einer Energiewende in der Primärenergieerzeugung. Dafür, glaube ich, sind die Weichen gestellt und es ist auch in der Politik erkannt.
Volle Konzentration auf die E-Mobilität, das schmeckt nicht allen Aktionären. VW könne es sich nicht leisten, durch den Fokus auf eine Technologie auf anderen Gebieten den Anschluss zu verlieren, warnte zum Beispiel Ulrich Hocker von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, DSW.
Also es sieht so aus, als ob die Community insgesamt sich auf die E-Mobilität einigt. Und man kann immer sagen, so viel Geld kann sich nicht irren, wenn sich alle zusammen da einig sind. Aber VW sollte auch die alternativen Antriebe weiterhin bauen und entwickeln.
Und massive Kritik gab es auch wieder einmal zum Thema Kulturwandel nach dem Dieselskandal. Im Fokus dabei die Mitglieder der Eigentümerfamilien Porsche und Piëch, die als Kandidaten für die Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagen wurden. Das stärke nicht gerade die Unabhängigkeit des Kontrollgremiums, monierte der Ökonom Christian Strenger, ehemaliges Mitglied der Corporate Governance Kommission der Bundesregierung.
Die Wagenburg steht weiterhin fest beieinander und man kann nur hoffen, dass endlich Aufsichtsräte gewählt würden, die dafür sorgen würden, dass die alte Seilschaft zur Besinnung kommt und dort entsprechend für Änderungen sorgt.
Ob sich diese Kritik auch in den Abstimmungsergebnissen niederschlägt, bleibt fraglich. Die Macht im Konzern ist klar auf Seiten der Eigentümerfamilie Porsche Piëch verteilt, die über die Porsche Holding mehr als die Hälfte der VW-Stimmrechte kontrolliert. Das Land Niedersachsen hält weitere 20% der Stimmrechte, das Emirat Katar 17%.
Aus Berlin war das Dietrich Mohaupt. Erst Fusionspläne und nun Stellenabbau. Für die Beschäftigten der Stahlsparte bei ThyssenKrupp mag es keine leichte Zeit sein. 2000 Stellen will der Essener Konzern in der Stahlsparte streichen, nachdem die Fusion mit Tata Steel nun doch nicht zustande kommt. Doch die Arbeitnehmervertretung gibt sich kämpferisch und kündigt lange und harte Auseinandersetzungen an. Jörg Marksteiner über die Versammlung der Betriebsräte.
Wirklich erleichtert sehen die Stahlbetriebsräte nicht aus. Der Frust über das Hin und Her sitzt tief, das ist zu spüren. Im Grunde stehen wir doch wieder bei Null, sagt einer kopfschüttelnd, als er die Versammlung verlässt. Was nach der geplatzten Fusion aus den 27.000 Stahlarbeitern wird, aus den wenigen großen und den vielen kleinen Werken, Standorten und Anlagen, niemand weiß es. Verbindliche Antworten vom Vorstand hätten sie nicht bekommen, sagt Betriebsrat Mehmet Göktas.
Wir waren nie für die Fusion, aber wir haben schon eine Chance gesehen, eine Sicherheit gesehen. Und das ist jetzt alles wieder hinfällig. Und daraus ergebend machen wir natürlich große Sorgen.
Immerhin, es gibt eine Atempause. Zumindest diese Neuigkeit kann er seinen Kollegen im Duisburger Grobblechwerk mitbringen. Bis zum Jahresende wird sich nämlich in allen ThyssenKrupp-Stahlwerken erst einmal nichts ändern. Für alle Standorte und Mitarbeiter gilt, befristet bis zum Jahresende, eine Bestandsgarantie. Darauf haben sich Arbeitnehmer und Konzern gestern Abend geeinigt in einem kurzfristig geschlossenen Tarifvertrag.
Das haben wir auch gestern Abend sehr deutlich gemacht, auch dem Konzernvorstand, dass die vertrauensbildende Maßnahme keine betriebsbedingten Kündigungen im Stahl sind,
sagt der Chef der IG Metall NRW, Knut Giesler.
Das ist für uns eine unumstößliche rote Linie. Deshalb gilt, galt und wird gelten keine betriebsbedingten Kündigungen im Stahl. Es wird keine Vereinbarung, keine Folgevereinbarung mit uns geben, wo das nicht drinsteht.
Eine neue Vereinbarung, die den Standorten dann auch mittelfristig eine Perspektive gibt, soll bis Ende des Jahres ausgearbeitet werden. So lange soll der Vorstand Zeit bekommen zu sagen, was er denn nun vorhat mit dem Stahl. Denn bei den Mitarbeitern herrscht wieder Unsicherheit. Bei einer Fusion hätten alle Standorte eine Garantie bis 2026 bekommen. Einige kriselnde Werksteile in Bochum, Duisburg und im Siegerland immerhin bis 2023. Doch das ist nun hinfällig. Ob so eine Zusage noch einmal erreicht werden kann, niemand weiß es. Außerdem will das Management auch 2000 Stellen beim Stahl streichen. Eine Zahl, die für Betriebsratschef Tekin Nasikol aber keineswegs in Stein gemeißelt ist.
Und ehrlich gesagt, wenn es etwas gibt, was wir können, dann ist es uns verteidigen. Wir sind in der Lage, jederzeit, und das meine ich auch wirklich klar und deutlich, jederzeit mit dieser kampfstarken Belegschaft harte und lange Auseinandersetzungen einzugehen.
Natürlich werde es Einschnitte geben, man sei ja nicht naiv, heißt es bei den Betriebsräten und der IG Metall. Klar sei aber auch, wie früher jedes Jahr ständig über neue Sparrunden verhandeln, dazu sei man nicht mehr bereit. Dabei allerdings droht jetzt auch Gegenwind. Gerade erst gab der Konzern in seiner Halbjahresbilanz bekannt, dass das Stahlergebnis in den vergangenen 6 Monaten deutlich eingebrochen ist. ThyssenKrupp-Chef Guido Kerkhoff hat inzwischen deutlich gemacht, dass er zwar die Mehrheit an der Stahlsparte jetzt behalten will, weitere Restrukturierungen und Partnerschaften hat er aber ausdrücklich nicht ausgeschlossen.
ThyssenKrupps Aufzugssparte schwächelt und die Stahlbeschäftigten geben sich kämpferisch. Wie wirkt sich das auf den Börsenkurs aus? Das fragen wir nach bei Konrad Busen. Er ist für uns an der Frankfurter Börse heute. Herr Busen, wie reagiert denn die Aktie?
Die hat heute rund 3% verloren. Dazu ist natürlich der Hintergrund wichtig, dass es am Freitag fast 30% raufging, wegen der Nachricht, dass die Aufzugssparte über die Börse verkauft werden soll. Aber trotzdem das Minus heute für die ThyssenKrupp-Aktien, auch das Minus gestern bei den ThyssenKrupp-Aktien, das darf man schon als Ernüchterungszeichen werten. Die roten Linien der Gewerkschaften, das dämpft doch bei manchen Anlegern die Spekulationslust.
Schauen wir auf Bayer. In den USA wurde eine weitere Strafzahlung verhängt. Wie sehr gerät die Aktie unter Druck?
Die Aktien geben weitere 2% nach. Der Kurs fällt heute auf 55,18 Euro.
Gestern gab es ein deutliches Minus beim US-Aktienmarkt. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China belastet den Börsenhandel. Was hat der DAX heute daraus gemacht und wie sieht es an der Wall Street aus?
Der DAX hat sich gar nicht so schlecht geschlagen angesichts der schwachen Vorgabe. Er hat heute 0,7% dazu gewonnen auf 11.965 Punkte. Auch der Markt in den USA hat heute wieder ein bisschen wettgemacht von seinen Verlusten. Gestern 0,8% geht es für den Dow Jones Index ins Plus, knapp 1% für den Auswahlindex der Nasdaq. Börse. Etwas Erholung auch für Apple-Aktien. Die haben ja gestern 6% verloren wegen der Entscheidung des obersten Gerichts der USA, eine Monopolklage gegen Apple bzw. gegen den Apple Store zuzulassen. Also dagegen, dass man Apps bei Apple nur über diesen Kanal kaufen kann, der ja von Apple selbst betrieben wird.
Schauen wir noch auf die Commerzbank. Die ist heute deutlich im Plus. Was sorgt denn dafür?
Übernahmegerüchte bekommen neue Nahrung, nachdem die Gewerkschaft Verdi verlauten lässt, dass, so wörtlich, Blut fließen werde, wenn es zu einer Fusion mit den Italienern kommen sollte. Damit meint der Verdi-Vertreter die UniCredit. Die Bank soll Insidern zufolge 2 Investmentbanken beauftragt haben, ein Übernahmeangebot für die Commerzbank vorzubereiten.
Dann sollte Scout24 von Finanzinvestoren übernommen werden. Das hat nicht geklappt. Warum nicht?
Ja, das Angebot war zu niedrig. Dieses Angebot, das Finanzinvestoren vorgelegt haben. Die Anteilseigner von Scout24 haben offenbar erkannt, dass der innere Wert der Company höher ist als das, was die Finanzinvestoren bereit waren zu zahlen. Deswegen haben die Aktionäre das Angebot mehrheitlich nicht angenommen. Wegen der geplatzten Übernahme heute die Aktie von Scout24 im Minus, und zwar 5%.
Dann schauen wir noch auf den Kurs des Euro.
Der Eurokurs steht heute wenig verändert bei einem $12,06. Deutsche Staatsanleihen heute gefragt. Die sogenannte Umlaufrendite von allen deutschen Staatsanleihen zusammengerechnet ist um einen weiteren Tick gesunken auf -0,13%. Und ich habe noch für Sie den Goldpreis. Der gewinnt gegenüber gestern Abend 90 US-Cent pro Feinunze. Er steigt auf $1,296.50.
Konrad Busen war das mit dem Börsenbericht aus Frankfurt am Main. Damit endet Wirtschaft und Gesellschaft. Nach den Nachrichten geht es weiter mit Kultur heute und einer Totgeglaubten zum Auftakt der Filmfestspiele in Cannes. Mein Name ist Sina Fröndrich. Schönen Abend noch.